Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 10. Juli. Aus der Übersetzung Neues Leben, 1. Buch Chronik, Kapitel 9 und 10. Alle Namen der Israeliten wurden in einem Geschlechtsregister eingetragen und im Buch der Könige von Israel aufgeschrieben. Die Bewohner von Juda wurden nach Babylon verschleppt, weil sie Gott untreu geworden waren. Die Bewohner Jerusalems nach der Zeit des Exils. Die ersten, die aus dem Exil zurückkehrten und sich wieder auf ihrem Besitz in den Städten ansiedelten, waren einfache Leute. Mit ihnen kamen Priester, Leviten und Tempeldiener. In Jerusalem ließen sich Angehörige aus den Stämmen Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse nieder. Es war Utai, der Sohn Amihuds, der Sohn Omris, der Sohn Imris, der Sohn Banis, eines Nachkommen von Peres, dem Sohn Judas. Aus der Sippe der Schelaniter waren es der erstgeborene Sohn Asaja und seine Söhne. Aus der Sippe der Serachiter war es Jeuel. Insgesamt kehrten 690 Familien aus dem Stamm Juda zurück. Aus dem Stamm Benjamin waren es Salu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Hodavias, des Sohnes Senuas, und Jebenja, der Sohn Jerohams, und Ela, der Sohn Usis, des Sohnes Michris, und Meschulam, der Sohn Shephatjas, des Sohnes Reguels, des Sohnes Jebnias. Alle diese Männer waren Anführer ihrer Sippen. Sie wurden im Geschlechtsregister verzeichnet. Insgesamt kehrten 956 Familien zurück. Von den Priestern waren es Jedaja, Jojarib, Jachin und Asaja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs. Asaja war der hohe Priester im Haus Gottes. Außerdem waren es Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malkias, und Masai, der Sohn Adiels, des Sohnes Jachseras, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Meschilemots, des Sohnes Immers. Sie waren führende Männer ihrer Sippen und äußerst fähige Männer, die im Haus Gottes dienten. Insgesamt kehrten 1760 Familien zurück, die zu den Sippen der Priester gehörten. Von den Leviten waren es Shemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, ein Nachkomme von Merari, und Bakbukja, Heresch, Galal, Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs, und Abda, der Sohn Shamuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns, und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Dörfern der Netophatiter lebte. Von den Torhütern waren es Shallum, Akub, Talmon und Ahiman. Shallum war der oberste Torhüter, und bis heute sind sie für das Königstor auf der Ostseite verantwortlich. Diese Männer bewachten als Torhüter die Lager der Leviten. Shallum war der Sohn Kores, ein Nachkomme Abiasafs aus der Sippe Korachs. Er und seine Verwandten, die Korachiter, waren dafür verantwortlich, den Eingang zum Zelt Gottes zu bewachen, so wie schon ihre Vorfahren den Eingang zum Lager des Herrn bewacht hatten. Früher hatte Pinhas, der Sohn Eleasars, die Aufsicht über die Torhüter, und der Herr war mit ihm gewesen. Später war Sechaja, der Sohn Meschelemjas, für den Eingang zum Zelt Gottes verantwortlich gewesen. Insgesamt betrug die Zahl der Torhüter 212 und sie wurden in die Geschlechtsregister ihrer Dörfer eingetragen. David und der Seher Samuel hatten ihre Vorfahren in ihr Amt eingesetzt. Diese Torhüter und ihre Nachkommen bewachten die Eingänge zum Zelt Gottes sowie später zum Haus des Herrn. Die Torhüter waren auf allen vier Seiten aufgestellt, im Osten, im Westen, im Norden und im Süden. Von Zeit zu Zeit kamen ihre Verwandten aus den Dörfern, um jeweils 7 Tage mit ihnen zusammen Dienst zu tun. Nur die 4 obersten Torhüter, auch sie waren Leviten, waren zu ständiger Anwesenheit verpflichtet, denn sie waren für die Räume und Schatzkammern im Haus Gottes zuständig. Sie verbrachten die Nacht in der Umgebung des Hauses Gottes, denn sie hatten die Aufgabe, es zu bewachen und jeden Morgen die Tore zu öffnen. Einige der Torhüter waren verantwortlich für die verschiedenen Geräte, die im Gottesdienst gebraucht wurden. Sie wurden von ihnen abgezählt hinein und herausgetragen. Andere waren für die Ausstattungsgegenstände, die Geräte im Heiligtum und für die Vorräte an feinem Mehl, Wein, Öl, Weihrauch und Gewürzen zuständig. Und einige der Priester stellten die wohlriechenden Salböle her. Der Levit Matitja, der älteste Sohn des Korachitas Shallum, war mit der Herstellung des Backwerks betraut. Angehörige der Sippe Kehats beaufsichtigten die Zubereitung der Schaubrote für jeden Sabbat. Die Sänger, die zugleich führende Männer der Leviten waren, wohnten in den Räumen vom Haus Gottes. Sie waren von allen anderen Aufgaben befreit, weil sie ständig im Dienst waren. Alle diese Männer wohnten in Jerusalem. Sie waren die Oberhäupter levitischer Sippen und in den Geschlechtsregistern verzeichnet. Die Familie und Nachkommen Sauls. Jeiel, der Vater von Gibeon, lebte in Gibeon. Der Name seiner Frau war Maacha und sein ältester Sohn hieß Abdon. Jeiels weitere Söhne waren Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Secher und Miklot. Miklot war der Vater von Shima. Sie alle wohnten mit ihren Familien nahe beieinander in Jerusalem. Der Sohn Neas war Kisch. Kisch war der Vater von Saul. Saul war der Vater von Jonathan, Malkischua, Abinadab und Eschbaal. Jonathan war der Vater von Merib-Baal. Merib-Baal war der Vater von Micha. Die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tachrea und Ahas. Ahas war der Vater von Joada. Joada war der Vater von Alemet, Asmavet und Simri. Simri war der Vater von Moza. Danach folgten in direkter Linie Bina, Refaja, Elasa und Azel. Azel hatte 6 Söhne. Sie hießen Asrikam, Bochru, Jishmael, Sheaja, Obadja und Hanan. Das waren Azels Söhne. Der Tod König Sauls. Die Philister griffen Israel an und schlugen die Israeliten in die Flucht. Unzählige fielen auf den Hängen des Gebirges Gilboa. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und töteten Jonathan, Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. Um Saul tobte der Kampf besonders heftig und die Bogenschützen der Philister drangen zu ihm durch und verwundeten ihn schwer. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger: »Nimm dein Schwert und töte mich, bevor diese unbeschnittenen Philister kommen und mich demütigen.« Aber sein Waffenträger hatte Angst und wollte es nicht tun. Da nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und starb. So starben Saul und 3 seiner Söhne, und das war das Ende seines Hauses. Als die Israeliten, die in der Ebene wohnten, sahen, dass ihr Heer geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Da kamen die Philister und besetzten die Städte. Am nächsten Tag kehrten die Philister zurück, um die Toten auszurauben. Dabei fanden sie die Leichen Sauls und seiner Söhne im Gebirge Gilboa. Sie zogen Saul aus, schlugen ihm den Kopf ab und nahmen seine Rüstung. Dann schickten sie Boten in alle Teile des Landes und ließen die Siegesnachricht von Sauls Tod ihrem Götzen und beim anderen Volk verkünden. Sie legten seine Rüstung in dem Haus ihrer Götter nieder und hängten seinen Kopf an den Tempel des Gottes Dagon auf. Doch als die Einwohner von Jabesh in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, zogen ihre Krieger aus und holten die Leichen Sauls und seiner Söhne nach Jabesh. Dann nahmen sie ihre Gebeine und begruben sie unter der Eiche bei Jabesch und fasteten 7 Tage lang. Saul starb, weil er dem Herrn untreu geworden war. Er wollte dem Wort des Herrn nicht gehorchen und befragte sogar den Geist eines Toten, anstatt den Herrn um Rat zu bitten. Deshalb ließ der Herr ihn sterben und gab sein Königreich David, dem Sohn Isais. Aus der Übersetzung das Buch Apostelgeschichte, Kapitel 27, die Verse 21 bis 44. Als die Leute auf dem Schiff schon lange Zeit keine Nahrung mehr zu sich genommen hatten, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sagte: Ihr Männer, ihr hättet auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen, dann hätte dieses Unglück und der ganze Schaden vermieden werden können. Doch jetzt fordere ich euch auf, wieder Mut zu fassen, denn keiner von euch wird sein Leben verlieren, nur das Schiff wird verloren gehen. In dieser Nacht stand nämlich ein Bote Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, bei mir und sagte: Hab keine Angst, Paulus, denn es ist so, du musst vor dem Kaiser erscheinen. Schau her, Gott hat dir das Leben aller Menschen, die mit dir unterwegs sind, als Geschenk dazugegeben. Seid deshalb guten Mutes, Männer, denn ich habe das Vertrauen auf meinen Gott, dass es genau so sein wird, wie er mir gesagt hat. Doch jetzt müssen wir bald auf eine Insel stoßen. In der 14. Nacht, als wir im Adriatischen Meer umhertrieben, vermuteten die Seeleute gegen Mitternacht, dass wir uns einer Küste näherten. Als sie das Messlot auswarfen, fanden sie, dass die Wassertiefe bei knapp 40 Metern lag, und als wir ein Stück weitergekommen waren und sie es noch einmal ins Wasser hinabließen, waren es nur noch knapp 30 Meter. Weil sie befürchteten, dass wir auf Felsen aufschlagen könnten, warfen sie vom Heck 4 Anker aus und hofften, dass der Tag bald anbrechen würde. Als dann die Seeleute versuchten, das Schiff zu verlassen und das Beiboot unter dem Vorwand ins Wasser hinunterließen, sie wollten am Bug Anker auswerfen, sagte Paulus zu dem Offizier und den Soldaten: Wenn diese Leute nicht auf dem Schiff bleiben, dann werdet ihr das nicht überleben können. Da kappten die Soldaten die Seile des Beiboots und ließen es so ins Meer fallen. Als der Tag dann anbrach, ermutigte Paulus alle, Nahrung zu sich zu nehmen. Er sagte: Ihr habt bis heute schon 14 Tage lang in Unsicherheit verbracht und seid ohne Nahrung geblieben, weil ihr nichts gegessen habt. Deshalb fordere ich euch auf, etwas zu essen, denn das ist wichtig für euer Überleben. Keinem von euch wird auch nur ein einziges Haar vom Kopf verloren gehen. Als er das gesagt hatte, nahm er Brot und dankte Gott im Gebet vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten sie alle wieder Mut und fingen an zu essen. Wir alle zusammen im Schiff waren 276 Personen. Nachdem sie satt geworden waren, machten sie das Schiff leichter, indem sie die Getreideladung ins Meer kippten. Als der Tag angebrochen war, konnten sie das Land nicht identifizieren. Sie bemerkten jedoch eine Bucht, die einen Sandstrand hatte. Dorthin wollten sie, wenn möglich, das Schiff treiben lassen. Dann kappten sie die Anker und ließen sie ins Meer fallen. Gleichzeitig machten sie die Haltetaue der Steuerruder los, setzten die Vordersegel in die Brise hinein und hielten auf den Strand zu. Als sie auf eine Sandbank stießen, mussten sie das Schiff darauf aufsetzen lassen. Das Vorderschiff saß fest und blieb unbeweglich, doch das Hinterschiff wurde von der Gewalt der Wellen zerstört. Da fassten die Soldaten den Plan, die Gefangenen zu töten, so dass keiner von ihnen fortschwimmen und fliehen konnte. Aber der Offizier wollte das Leben von Paulus retten und hinderte sie an ihrem Vorhaben. Er gab den Befehl, dass die, die schwimmen konnten, zuerst hinunterspringen und sich an Land begeben sollten. Die übrigen machten es dann genauso. Die einen benutzten Bretter, die anderen Stücke vom Schiff. So geschah es, dass alle an Land kamen und gerettet wurden. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 8: Gottes Herrlichkeit und die Würde des Menschen. Anweisungen für den Musiker, auf der Gittit zu spielen. Ein Gotteslied von David. Herr, du, unser Herrscher, wie herrlich erstrahlt dein Name auf der ganzen Erde. Ja, du legst deinen Glanz über den Himmel. Aus dem Mund der Kleinkinder und Säuglinge hast du eine mächtige Waffe aufgerichtet gegen die, die dich angreifen. So muss der Feind, der nach Rache lechzt, verstummen. Wenn ich den Himmel anschaue, das Werk, das du mit deinen Händen geformt hast, den Mond und die Sterne, die du entworfen hast, was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst, und was ein einfacher Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Nur ein wenig geringer hast du ihn gemacht als Gott selbst. Ja, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn ausgestattet. Du hast ihn zum Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hand. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Dazu gehören auch die Schafe und die Rinder und selbst die Tiere auf dem freien Feld, die Vögel, die am Himmel fliegen, und die Fische im Meer. Ja, alles, was die Meeresgewässer durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich erstrahlt dein Name auf der ganzen Erde. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 18, die Verse 23 und 24. Der Arme bittet um Gnade, der Reiche antwortet mit Härte. Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder.